Also ich persönlich gesprochen bin ein ganz großer Fan von Wertschriftenlösungen in der Säule 3a. Heute habe ich vielleicht nach einem 30-sekündigen TikTok oder Instagram Reel das Gefühl, ich habe verstanden, wie Anlage funktioniert und ich muss nur den MSCI World kaufen und alles passt. Aber das ist fast schon gefährlich vereinfacht. Gerade physisches Gold, das möchte ich persönlich nicht zu Hause haben. Wenn man zum Beispiel mit Alter 30 startet bis 65 und immer auch die alles immer wieder anlegt, also den Zinseszins wirklich voll ausschöpft, die Steuereinsparnis wieder anlegt, dann kommt man bis zur Pensionierung auf über 1 Million Franken Altersguthaben. Ich denke, das Portfolio, das zu mir persönlich passt, das ist immer das Beste, dass ich verstehe, dass ich begreifen kann und das kann dann beliebig komplex oder simpel sein.
Herzlich willkommen zum WillBe Investment Club, den Geld-Podcast. Das ist eine Marketingmitteilung eines Wertpapierdienstleistungsinstituts. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, keine Empfehlung und keine Finanzanalyse dar.
Hoi und herzlich willkommen zur neuesten Folge des WillBe Investment Club. Ausnahmsweise nicht aus dem Fürstentum Liechtenstein, sondern wir sitzen heute hier an der Zürcher Bahnhofstraße in der Niederlassung der Liechtensteinischen Landesbank. Ich freue mich, wenn wir heute Schweizer Anlagethemen besprechen, einen Gast zu haben, der uns da viel, viel mitteilen kann. Denn wenn man in der Schweiz googelt, sich irgendwie informiert digital über Fragestellen zu Anlageklassen, zu Gebühren, zu Anbietern, dann kommt man eigentlich um eine Marke, um eine Website, um einen Influencer, wenn man so will, kaum drumherum. Und der sitzt heute neben mir. Ich freue mich tierisch, Erik Marschall, den Schweizer Franke, wie man ihn besser kennt, hier begrüßen zu dürfen. Hi Erik.
Hi Sebastian, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und wir in der super Location heute über Finanzthemen sprechen dürfen.
Cool, da freuen wir uns auch. Wir sprechen über Anlagethemen, die vor allem jetzt die Schweizer Anleger betreffen. Ich möchte aber, bevor wir wirklich dann ins Eingemachte gehen, erstmal zu dir kommen, ein bisschen verstehen, wie sich der Schweizer Franke entwickelt hat, wie du überhaupt auch auf die Idee gekommen bist, das Thema Finanzberatung anzugehen und dann auch noch in dem Ausmaß, dass du deine Internetpräsenz so aufbaust. Wie kam das? Weil ursprünglich, habe ich gelesen auf der Website, bist du ja eigentlich gelernter Ingenieur.
Richtig, ich komme komplett aus einem anderen Bereich. Ich habe mal mit 16 Jahren eine Ausbildung zum Mechatroniker gemacht, also bin in dem Sinne ein Techniker, wenn man so möchte. Ich habe dann im Nachhinein die Matura nachgeholt, später technische Physik studiert und dann den klassischen Weg eigentlich des Ingenieurs eingeschlagen. Und eigentlich waren Finanzen für mich immer ein Hobby. Also ich habe einfach früh schon mich für Finanzen interessiert.
Wie früh?
Ich glaube, ich habe so mit 15 oder 16 Jahren ein Buch in die Hand genommen, wo es eigentlich um andere Themen ging, aber ein Satz war mit dabei. Es war ein Zitat von Warren Buffett, der gesagt hat, wenn du nicht einen Weg findest, Geld zu verdienen, während du schläfst, wirst du arbeiten, bis du stirbst. Und das hat mit mir so einiges gemacht. Ja, das hat einiges bei mir bewegt. Einerseits das unternehmerische, selbstständige, was ich heute lebe, aber auch vor allem das Investieren. Und so, das war alles noch in Süddeutschland passiert. Ich bin am Bodensee aufgewachsen. Habe ich mit 18 Jahren meine ersten Aktien gekauft. Damals Einzelaktien, Lehrgeld bezahlt, können wir noch drüber sprechen.
Dann, unbedingt.
Dann irgendwann meinen Weg zu ETFs und Indexfonds gefunden. In das passive Anlegerlager, wenn man so möchte. Und das Ganze war für mich ein Hobby, Mittel zum Zweck. Ich hatte Begeisterung, ich habe mein Umfeld angesteckt, meine Brüder, Freunde damit zugetextet, alle, die zuhören konnten, wollten, mussten. Aber es war nicht mehr als das. Und irgendwann kam ich mit meiner Partnerin, heutigen Frau, zusammen, die in Zürich aufgewachsen ist. Und so kam dann irgendwann für mich der Weg in die Schweiz. Und von außen betrachtet war für mich die Schweiz immer das Land der Banken, was sicher auch irgendwo gerechtfertigt ist, der Ruf. Aber ich bin ein ganzes Stück weit auf die Welt gekommen, als ich hier ankam, weil ich kam mit meinem ETF-Sparplan und Co. im Gepäck und dachte, ich könnte es hier genauso fortsetzen und stand einfach vor dem Nichts. Ich konnte hier ganz vieles nicht fortsetzen, produkteseitig. Ich wollte mich informieren damals, das war so 2017, 2018 ungefähr, und bin einfach angestanden. Ich habe online nichts gefunden, habe online Infos gefunden von deutschen YouTubern, amerikanischen Bloggern natürlich und Co., aber das meiste kann man hier prinzipiell zwar anwenden, aber die Details, also das Schweizer Vorsorge, Steuersystem etc., macht eigentlich alles unbrauchbar. Und so entstand dann stückweise Schweizer Franke. Und es gab noch ein paar Geschichten, die dazu eingetragen haben, kann ich gerne noch ein bisschen erzählen, meine ersten Fallstricke und Finanzfehler, aber das war so im Grunde die grobe Story.
Aber dann lass uns doch da gerade mal reingehen. Was waren denn dann gerade so die ersten großen Fehler, die du da gemacht hast, die Learnings, wenn man so will?
Ja, also ich habe einige Finanzfehler, wie ich es heute mal gerne nenne, mitgenommen, teures Lehrgeld bezahlt, dass ich hoffentlich für meine Community so genügend geleistet habe und sie das nicht mehr machen müssen. Ein Klassiker, der ist mir, wir sitzen hier an der Bahnhofstraße für den Podcast, also alle, die nicht das Bild haben, aber die nur, doch ja, einfach die alle, stimmt, die hier zuhören.
Die gibt es auch.
Ungefähr so 200 Meter von hier war ich bei einem Steuerberater. Ich dachte nämlich, ein großer oder ein toller Return on Investment für mich wäre, ich bin jetzt Ende 20, also zurückgezoomt, wenn ich jetzt ein paar hundert Franken in einen guten Steuerberater investiere, in eine Beratung, dann zahlt sich das für mich über die nächsten Jahrzehnte in der Schweiz super aus. Weil das Schweizer Steuersystem für mich damals auch völlig unbekannt, wie, wo, was machen, optimieren etc., war für mich schwer durchdringbar, online kaum Brauchbares aufzufinden. Also dachte ich, das mache ich jetzt. Und ich bin dann hier in der Bahnhofstraße, in der Parallelstraße von der Bahnhofstraße, in ein Büro gegangen von einem Steuerberater. Und eigentlich hätten die Alarmglocken angehen sollen, aber ich habe sie unterdrückt. Und die waren nämlich, dass das Büro war recht verraucht. Das ist mir persönlich unsympathisch. Der Anzug von dem Steuerberater war recht abgetragen. Das ist auch okay, man muss nicht toll gekleidet sein, aber es waren so ein paar Hinweise. Und er hat mir am Schluss Dinge empfohlen, die mich im Nachhinein einen vierstelligen Betrag an Steuern mehr und viel Aufwand gekostet haben. Und all solche Erfahrungen, die haben am Schluss dazu beigetragen, dass ich gesagt habe, stopp, so geht's nicht mehr weiter. Ich versuche jetzt wirklich für die Schweizer Finanzwelt, für alle, die sich interessieren, eine Plattform aufzubauen, meinen Weg zu dokumentieren, überhaupt nicht als Guru oder als allerletzter Experte, der alles weiß, sondern einfach meine eigenen echten Erfahrungen mit meinem eigenen echten Geld. Die Dinge, die ich meinen Freunden und meiner Familie empfehlen würde, die landen da drauf. Und so ist dann 2019 im Herbst schweizerfranken.com entstanden und das ist heute einer der größten Schweizer Finanzblogs und Plattformen.
Super. Du hast doch die Zertifizierung zum Finanzberater gemacht?
Zum Vermögensberater.
Vermögensberater, richtig. Entschuldigung. Hat dir das auch nochmal zusätzlich ganz tiefe Insights gegeben oder war es wirklich das Learning aus dem eigenen Anlegen jetzt speziell im Aufbau von der Seite und der Community?
Ehrlicherweise war es mehr das Praktische aus der eigenen Erfahrung. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich durch die Reichweite, die ich habe, also mittlerweile sprechen wir von mehreren Zehntausenden Lesern pro Monat auf dem Blog, gemerkt, okay, wenn ich mir die Leute wirklich physisch vorstelle, das sind nicht mehr Räume, sondern das sind Hallen oder Stadien an Leuten, wenn man sich das mal bildlich vorstellt, die dort jede Woche meinen Wealth-Letter beispielsweise lesen, dann habe ich da doch eine rechte Verantwortung. Das heißt, das ist mein persönlicher Blog und ich könnte noch immer morgen mein Lieblings-Pizza-Rezept dort posten, aber ich erzähle den Leuten ja auch was über Finanzen und deswegen braucht das Ganze irgendwie auch Hand und Fuß. Und habe mich damals dann entschieden, mich zum Vermögensberater ausbilden und zertifizieren zu lassen. Habe die Prüfung wunderbar bestanden. Viel Interessantes mitgenommen, aber wenig für die Praxis Taugliches. Und man könnte den Weg noch weit gehen, den Finanzplaner anhängen, hoch bis zum Eidgenössischen und Co. Habe mich aber entschieden, weil ich gesehen habe, dass der praxisrelevante Teil so klein war, das dort zu beenden und mich wieder mehr auf meine echten Praxistests und Untersuchungen zu machen, für die man am Ende in meinen Augen, gerade für solche Produktvergleiche zum Beispiel, nicht zwingend ein Studium braucht.
Okay, verstanden. Also wenn ich summieren müsste, so dein größtes erstes Learning war, do your own research, wenn man so
unbedingt
möchte, oder?
Ja, ja.
Damals natürlich dann auch mit dem Gedanken, die Community aufzubauen, kamen dann wahrscheinlich auch mehr und mehr Fragen rein aus der Community, mhm, zu gewissen Situationen, Anlagemöglichkeiten und Co., mehr als dich nur persönlich betroffen haben. Hat sich das jetzt so ein bisschen eben in eine andere Richtung entwickelt, wo du dich viel mehr auseinandersetzt mit Möglichkeiten, die jetzt dein persönliches Portfolio vielleicht gar nicht betreffen, aber die du eben aus der Community heraus bekommst?
Definitiv. Also ich merke vor allem immer mehr, dass, wenn man in der Bubble ist, also wenn ich mich wirklich mit einer ganz engen Kern-Community unterhalte, zum Beispiel bei einem persönlichen Event, die wir manchmal veranstalten, dann hat man das Gefühl, man spricht nur noch drüber, was ist der letzte Prozentsatz oder Basispunkt an Optimierung, den ich machen kann. Aber eigentlich, wenn ich rauszoome und die Studien das große Ganze anschaue, dann merkt man ganz schnell, eigentlich kommt es da gar nicht drauf an. Es kommt für die meisten Leute eher darauf an, überhaupt mal zu starten, dann vielleicht auch mal aufzuräumen, das, was man über die Jahre und Jahrzehnte so angesammelt hat. Und dann vor allem um das Durchhalten, damit auch der Zinseszins wirklich wirken kann.
Lass uns da doch vielleicht gerade mal reingehen, wenn wir vom Anfang sprechen. Wozu würdest du da raten? Ich meine, alles hier klarerweise keine Anlageempfehlung, aber jetzt einfach mit deiner Erfahrung, was ist da so der Startpunkt?
Ich würde auf jeden Fall raten, erst mal aufzuräumen und Übersicht zu schaffen. Das heißt, das klingt jetzt vielleicht langweilig und das mag es auch sein, aber aus all den Gesprächen kann ich das wirklich sagen, dass das wahrscheinlich der größte Hebel ist. Wenn ich wirklich mal ganz simpel ein Blatt Papier und einen Stift hernehme, all meine Banking-Apps und was ich alles habe hervornehme und einfach mal eine Liste mache, was habe ich alles, welches Geld liegt wo, auf Konten, Sparkonten, vielleicht in gewissen Anlagefonds, vielleicht in Versicherungsprodukten. Teilweise vermischt sich das auch, da sollten die Alarmglocken angehen, da gern mal einen roten Kreis drum machen auf dem Blatt. Und so einfach mal eine Übersicht zu schaffen, wo stehe ich heute überhaupt? Mich dann auch zu fragen, passt das heute überhaupt noch zu mir? Weil manches hat vielleicht vor 5 Jahren Sinn gemacht, aber anderes ist heute vielleicht nicht mehr der richtige Ort. Das heißt, ich stelle mir eigentlich immer die Frage, liegt mein Geld zur jetzigen Zeit für mich am richtigen Ort und arbeitet es so wirklich effizient für mich? Und wenn nicht, dann ist es Zeit, dort umzuschichten und vielleicht mal was Kleines zu starten. Also weil du fragst, was ist für viele ein passender, einfacher Einstieg? Für viele, das ist keine allgemeingültige Empfehlung. Bei mir hat es damals zum Beispiel nicht gepasst, aber die Säule 3a ab einem gewissen Einkommen macht beispielsweise für ganz viele Sinn, weil ich so steueroptimiert in der Schweiz in Wertschriften mein Altersguthaben oder ja, meine Altersvorsorge aufbauen kann und so wirklich in einem recht sicheren, auch recht regulierten und trotzdem spannenden Rahmen, zum Beispiel mit einer Wertschriftenlösung, vorsorgen und starten kann.
Jetzt ist es aber doch so, ich habe da eine Studie gefunden von Moneyland aus dem Jahr 2025, dass wenn man sich anguckt, wie die Schweiz als doch relativ reiches Land mit dem Geld umgeht, eigentlich vor allem jetzt 82% laut der Studie Anlagen auf dem Privatkonto haben, 79% noch auf dem Sparkonto, 68% in Bargeld, aber dann wiederum nur 38% in ETFs.
Ja.
Woher kommt das, dass dann doch noch so viel Anlagemöglichkeiten vielleicht ausgelassen werden, dass doch so viel Wert in der reinen Währung gesehen wird?
Ja, ich weiß nicht, ob es daher kommt, dass der Wert in der Währung gesehen wird. Also sicher, der Franken genießt ein sehr hohes Vertrauen.
In der Schweiz. Du hast dich danach benannt.
Richtig. Also das sollte eigentlich alles beantworten. Auch außerhalb. Also es gibt natürlich auch ganz viele Leute aus der ganzen Welt, die in der Schweiz ihr Geld anlegen, aus verschiedensten Gründen. Aber jetzt einfach mal hier gesprochen, würde ich sagen, dass es wahrscheinlich mehr ein Sicherheitsgedanke ist und vor allem vielleicht auch im Grunde einfach das fehlende Finanzverständnis. Wenn ich nicht verstehe, was eine Inflation, eine Teuerung mit meinem Geld macht, wenn ich nicht verstehe, dass die Inflation höher ist als der Zins auf dem Sparkonto, dann habe ich wahrscheinlich die Grundlagen nicht verankert, um überhaupt die richtigen Finanzentscheidungen zu treffen, mich zu informieren oder zur Not auch mit dem Banker oder mit einem passenden digitalen Anbieter vielleicht auch meine Anlagen, meine Vorsorge sauber und richtig anzugehen. Das heißt, ich glaube, Finanzbildung wäre hier ein großer Hebel, überhaupt zu verstehen, warum ich überhaupt investieren sollte.
Jetzt hast du vorhin gesagt, man startet bei sich selbst, beim eigenen auch Konsumverhalten, dass man sich mal anguckt, okay, wo fließen die Ausgaben wirklich eigentlich hin? Wie viel habe ich eigentlich auch am Ende des Monats oder zu Beginn des Monats zur Verfügung, dass ich wirklich anlegen kann? Ich habe da bei dir auf dem schweizerfranke.com auch ein spannendes Prinzip gelesen, wo du, glaube ich, auch als Selbstexperiment mal praktiziert hast, nämlich…
Noch immer?
Ja. Das Anti-Budget.
Genau.
Mit dem Mantra Pay Yourself First. Das fand ich
unbedingt
sehr, sehr charmant formuliert. Ja. Erklär mal kurz, was bedeutet das genau?
Also, um vielleicht noch kurz auszuholen, es gibt auch Leute, die zerlegen ihre Finanzen komplett, die machen gigantische Excel-Listen und verkopfen sich und… ja, reißen einfach jede Rechnung auseinander. So einer bin ich nicht, bis heute nicht. War ich auch nie, auch nicht als Student, wo ich noch ganz, ganz wenig Geld hatte. Das heißt, ich bin ein Fan von dem Prinzip Pay Yourself First, also bezahle dich zuerst. Und natürlich müssen wir alle das Steueramt bezahlen und andere relevante Rechnungen begleichen. Aber es nimmt einem ganz viel Druck und Verwaltungsaufwand, wenn man seine Prioritäten sauber setzt und zum Beispiel sagt, okay, Beispiel, keine Empfehlung, die Säule 3a ist mir sehr wichtig, meine Altersvorsorge, ich mache das und deswegen richte ich mir einen Dauerauftrag ein. Das heißt, jeden Monat gehen beispielsweise 500 Franken automatisch an meine Vorsorgestiftung und dort wird es automatisch für mich investiert. Das heißt, mein Salär kommt beispielsweise am 25. Dann richte ich mir den Dauerauftrag beispielsweise für den 1. des Folgemonats ein, falls noch ein Wochenende dazwischen liegt, damit es keinen Stopp gibt etc. Und dann am 1. ist das Geld direkt weg. Die 500 Franken sind ordentlich strategisch überlegt investiert. Und so muss ich nicht noch überlegen, am Ende des Monats, macht es überhaupt Sinn, bleibt überhaupt was übrig etc. Das heißt, ich bezahle mich zuerst und nehme so die schwierigen Entscheidungen vorweg, indem ich das Ganze automatisiere. Und das ist vor allem für mich auch als Ingenieur. Ingenieure denken gerne in Systemen, etwas, was völlig logisch ist, aber Menschen generell denken wahrscheinlich eher in Einzelteilen. Und ich bin immer ein Fan davon, Dinge systematisch anzuschauen und dann auch zu vereinfachen und zu automatisieren, wenn es geht.
Verstanden. Jetzt hast du die Säule 3a mehrfach angesprochen. Sagen wir mal wirklich als Anleger, setze ich mich zum allerersten Mal mit der Säule 3a auseinander. Da finde ich mich ja dann doch schnell wieder in einem Dschungel von Anbietern, von Möglichkeiten, die Säule 3a zu nutzen. Mit der Fragestellung, ob eine Säule 3a mehr oder weniger reicht. Mhm. Worauf sollte man da achten? Genau mit der Denkweise, die du jetzt gerade beschrieben hast. Was ist da der größte Hebel, um zu sagen, hey, das ist jetzt das richtige Angebot, die richtige Lösung für mich?
Also ich persönlich gesprochen bin ein ganz großer Fan von Wertschriftenlösungen in der Säule 3a. Das heißt in der Schweiz, und das ist für mich aus Deutschland kommend ein absoluter Gamechanger, wenn man so möchte. Ich bin ein großer Fan wirklich in Aktien zu investieren. Also Wertschriften kann man sagen am Schluss ins Aktienfonds, wo ich in einen breiten Aktienmarkt investieren kann und das steuervergünstigt. Das heißt, ich kann die Einzahlungen von meinem steuerbaren Einkommen abziehen. Und so wirklich den Zinseszins nochmal ein ganzes Stück weit optimieren. Und da gibt es so eine Rechnung, verschiedene Studien, die dazu gemacht wurden. Wenn man den Säule 3a Maximalbetrag ausschöpft, das sind aktuell gut 7.000 Franken im Jahr, dann kommt man über 35 Anlagejahre, also wenn man zum Beispiel mit Alter 30 startet bis 65 und immer auch die alles immer wieder anlegt, also den Zinseszins wirklich voll ausschöpft, die Steuereinsparnis wieder anlegt, dann kommt man bis zur Pensionierung auf über 1 Million Franken Altersguthaben.
Wow, das ist mal eine Hausnummer, ja. Die Magie des Zinseszinseffekts.
Ja. Das 8. Weltwunder.
Ja, so kann man es auch nennen. Du hast jetzt hier die Wertschriften angesprochen. Eben da gibt es ja eine riesige Auswahl an Möglichkeiten zu investieren. Ich meine, klassischerweise schaut man dann oft auf ja, ETF-Fondslösungen, die die ganze Welt und die Wirtschaftsentwicklung dort in irgendeiner Form abbilden. Ist das was, wo man sich wirklich rein vertiefen sollte, wo man selber gucken sollte, was man beimischt, nochmal ein bisschen einen persönlichen Bias auch reinbringt? Oder ist das was, wo du sagst, da gibt es einen und wenn man den bespart, dann hat man eben diesen Weg zur Million, wie du es gerade geschildert hast, eigentlich mit großer Gewissheit hoffentlich bald erreicht.
Ja, also wenn man einen breiten Welt-ETF nimmt, dann ist man schon mal deutlich besser aufgestellt als ein Großteil der Bevölkerung, das stimmt. Für alle, die aber motiviert sind, würde ich sagen, könnte man noch einen Schritt weiter gehen. Die Frage ist einfach, ob man das Ganze wirklich selbst machen möchte. Also es gibt auch digitale Anlagelösungen, wie ihr das beispielsweise bietet, wo man ganz bequem das Ganze aufsetzt und das für mich verwaltet wird. Für alle, die den Weg selber gehen möchten, da kann man natürlich beliebig tief abtauchen und dann die letzten Optimierungen noch machen. Man könnte noch dem Weltportfolio noch einen Schweizer Anteil beifügen, um die Währungsrisiken ein Stück weit abzusichern oder abzufedern, wenn man so möchte. Vor allem auch vielleicht Wechselkursgebühren zu senken. Aber im Grunde mit einer weltweiten Aufstellung startet man schon mal solide. Aber ich würde sagen, man kann es noch weiter optimieren. Trotzdem bin ich ein Fan von kleinen Starten, Hauptsache mal starten und dann laufend anpassen.
Verstanden. In Deutschland ist es ja so, dass jetzt bald ein ähnliches Modell wie die Säule 3a eingeführt werden wird. Anscheinend. Die Säule 3a in der Schweiz ist ja sehr gut angekommen. Glaubst du, das ist jetzt auch ein Modell, das in Deutschland ein ähnliches Momentum finden wird? Oder ist es so, dass in Deutschland, wo wir jetzt ja dann auch zum ersten Mal die Altersvorsorge mehr oder weniger an die Kapitalmärkte wirklich so gebunden werden würde, das doch nicht den Anklang findet, weil eben anderer kultureller Kreis, andere Anlageformen.
Guter Punkt. Also ganz ehrlich gesagt, ich bin nicht mehr so nah dran am deutschen Finanzmarkt, Vorsorgemarkt. Das heißt, du bist dort eventuell sogar besser informiert als ich. Definitiv würde ich aber sagen, die Aktienkultur in Deutschland ist bei weitem nicht so gut wie in der Schweiz. Ich würde es mir aber ganz, ganz stark wünschen für Deutschland, dass es nach der gefloppten Riester-Rente und was es für Versuche alles gab, endlich auch eine Altersvorsorge mit Aktienanteil gibt, ja.
Zurück zur Schweiz. Wir hatten vorhin schon über das Thema Währung gesprochen. Jetzt haben wir bei ETFs oftmals das Thema beziehungsweise auch den Wunsch von Schweizer Anlegern, in Schweizer Franken anzulegen. Mhm. Erklär uns doch mal ganz kurz, worauf es da beim ETF-Kauf zu achten gilt, weil in Schweizer Franken anlegen ist wahrscheinlich nicht unbedingt immer in Schweizer Franken anlegen.
Richtig. Genau, also das kommt wirklich darauf an, wie man das Portfolio aufbauen möchte. Also wenn ich jetzt klassisch mit dem Beispiel von dir vorhin mit dem Welt-ETF starten möchte, der Welt-ETF, der wird in US-Dollar verwaltet, weil die meisten Aktienunternehmen weltweit sind einfach in US-Dollar an der Börse gelistet, quotiert, sagt man dem. Und entsprechend macht es auch nur Sinn, so einen Fonds auch in Dollar zu verwalten. Für uns Schweizer bedeutet das automatisch ein Währungsrisiko. Das heißt, man könnte sowas währungssichern, aber ja, ich persönlich bin dann eher der Fan davon, in so einem Portfolio, in so einem breit gestreuten Weltportfolio eher noch einen Schweizer Anteil, zum Beispiel einen SPI, das ist alles keine Anlageempfehlung übrigens, beizumischen, um wie gesagt die Währungsrisiken ein bisschen zu senken und zu drosseln.
Zu dämpfen, verstanden. Jetzt das letzte Jahr über war ja ein Vehikel, um auch die Marktschwankungen ein bisschen eben zu drosseln und entgegenzuwirken, nicht nur die Wertpapiere, sondern vor allem auch die Edelmetalle. Speziell Gold hatte ja auch eine wahnsinnige Entwicklung, dann wieder ein bisschen ein Rückfall. Jetzt hat sich die letzten Wochen, wie es scheint, ein bisschen stabilisiert auf einem Niveau. Ist das auch etwas, was du sagst, das sollte in irgendeiner Form, in irgendeinem Anteil beigemischt werden oder nice to have, wenn man sich dafür interessiert?
Persönlich würde ich sagen, als kleine Beimischung können Wertmetalle, insbesondere Gold, für mich persönlich Sinn machen, aber nicht als Renditemotor vom Portfolio, weil es sind keine produktiven Assets im Vergleich zu Aktien, wo wir Maschinen haben, die Produkte produzieren, wo wir Ingenieure haben, die Patente entwerfen etc., Werte generieren. Edelmetalle oder Gold, jetzt mal ganz speziell gesagt, kann als Puffer wirken. Da gibt es verschiedene Studien und Untersuchungen dazu, dass Gold gerade in Aktienmarktkrisen eher noch entgegenhält und so ein Portfolio auch stabiler machen kann. Trotzdem würde ich das Ganze im Rahmen lassen. Das heißt, für mich persönlich wird so eine kleine einstellige Portfolio-Prozentsatz-Zweimischung Sinn machen. Und das Ganze aber hoffentlich möglichst digital und nicht im Physischen. Also da scheiden sich die Geister, da könnten wir jetzt lang drüber sprechen, aber das wäre mein Ansatz.
Okay, nicht im Physischen heißt nicht unterm Kopfkissen. Richtig. Oder als Wertpapier auch oder als ETC oder wie?
Da gibt es natürlich alle Lösungen mittlerweile. Man könnte das auf der Blockchain kaufen, wenn man wollte. Es gibt auch die Leute, die es im Garten vergraben, genau, weil sie sagen, das Goldverbot könnte ja theoretisch wiederkommen, wie es schon in manchen Ländern historisch besprochen wurde. Aber für mich bedeutet das, gerade physisches Gold, das möchte ich persönlich nicht zu Hause haben. Also eine kleine Anekdote vielleicht. Jetzt vor unserem Gespräch war ich nicht unweit von hier bei einer Bank, habe dort am Schalter Goldmünzen verkauft, die ich nämlich zur Hochzeit geschenkt bekommen habe. Ich habe ansonsten keine Edelmetalle, auch kein Bargeld zu Hause. Also einbrechen lohnt sich nicht. Das lag zu Hause, hat mich gestört schon ganz lange, weil ich habe, wie gesagt, wirklich ungern Wertsachen zu Hause. Und das hat mir wieder gezeigt, wie kompliziert es sein kann, gerade physisches Gold zu verwalten, zu verkaufen, dann auch die Spreads wirklich mal zu untersuchen. Das heißt, nur weil der Goldpreis bei einem gewissen Kurs unterwegs ist, heißt es noch lange nicht, ganz im Gegenteil, dass ich auch diesen Preis bekomme. Also gibt es große Differenzen. Je kleiner der Barren oder die Münze, desto größer. Natürlich auch die Herstellungskosten fließen dort mit ein. Und dementsprechend tendiere ich dann, wenn dann eher zu einem Gold-ETF oder einer digitalen Goldlösung.
Jetzt hast du viel über Idealanlagestrategien gesprochen. Gleichzeitig hast du aber auch wahrscheinlich über deine Community super viel Einblicke in unterschiedlichste Portfolios. Magst du da vielleicht mal von einem Portfolio erzählen, das dich überrascht hat? Sei es jetzt von der Performance, vom Aufbau her einfach was richtig Untypisches, was aber trotzdem für diese Person super zu funktionieren scheint. Ja?
Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Also ich denke, das Portfolio, das für eine Person funktioniert, ist immer das, was sie auch versteht. Und da kommt es dann wirklich immer ganz auf die Person drauf an. Es kann jemand kommen mit 3 ETFs und das kann perfekt sein, wo ich wirklich sagen kann, behalt das, lass das so laufen. Natürlich könnte man irgendwo noch einen Feinschliff machen, aber am Schluss ist es wichtiger, dass die Person hinter dem Portfolio stehen kann. Und wenn dann am Montagmorgen die NZZ oder eine andere Zeitung oder die Medien versuchen, mehr Angst zu machen als Anleger, dass ich eben wirklich weiß, was habe ich in meinem Depot und kann ich das vertreten, kann ich das aushalten. Wenn ich eben ein ganz komplexes Portfolio, das kann auch simpel sein, wenn ich es einfach nicht verstehe, begreife, dann kann es sein, dass ich Angst bekomme, Muffensausen, weil ich weiß gar nicht, warum habe ich jetzt diesen Fonds mit dem komischen Namen dort, und dann verkaufe ich den wahrscheinlich überhastet. Und genau das kostet dann über die Jahre eben Rendite. Und gerade in den Community-Gesprächen, und ich habe dort einige, wo ich die Depots sehe und mit den Personen diskutiere, merke ich das immer wieder und bekomme dann auch oft so Sätze mit wie, jetzt investiere ich seit 20 Jahren, aber ich habe trotzdem keine Rendite gemacht. Und das sind die Dinge, die mich wirklich immer ein bisschen traurig machen, weil die Leute gehen Anlagerisiken ein, und verdient hat oft eigentlich nur die Bank. Und die Person hat eigentlich die Risiken getragen, überhöhte Gebühren bezahlt, vielleicht noch den klassischen Spruch hin und her macht Tasche leer durchgezogen, also immer zu den unpassendsten Momenten noch umgeschichtet, weil eben das Vertrauen nicht da war. Deswegen, um deine Frage kurz zu beantworten, ich denke, das Portfolio, das zu mir persönlich passt, das ist immer das Beste, dass ich verstehe, dass ich begreifen kann, und das kann dann beliebig komplex oder simpel sein. Hauptsache, ich kann es langfristig durchhalten und das achte Weltwunder wirken lassen.
Ein spannender Trend, der sich jetzt auftut, und da habe ich auch letzte Woche erst eine Studie zu gesehen, ist, dass in der Schweiz eine Anlegerschaft das Thema Finanzberatung durch KI-Lösungen, gerade natürlich bei jüngeren Anlegern, mehr und mehr ein Thema wird. Und dass eben statt dem Gespräch, das extern hier bei einer Bank oder bei einem Steuerberater oder wo auch immer gesucht wird, in erster Linie erstmal die digitale Lösung, die KI, gefragt wird. Jetzt hat das natürlich wahrscheinlich Vor- und Nachteile. Und das nochmal gepaart mit Social Media Bubbles, wie du es vorhin genannt hast, oder? Wo gewisse Themen im Fokus stehen, andere vielleicht nicht, gewisse Meinungen auch wirklich verhärtet rauskommen. Lässt mich die Frage stellen, wie du diese Entwicklung siehst. Ja? Ist das was du als Positives wahrnimmst, wo du auch gewisse Fallstricke entdeckst in deiner Community, in deiner Arbeit?
Auf jeden Fall. Also den Trend, den finde ich sehr, sehr spannend, und ich glaube, die Tendenz ist wirklich auch positiv. Wenn ich zurückdenke, als ich Schweizer Franken gegründet habe, dann war der maßgebliche Grund die schwierig zugänglichen oder gar nicht zugänglichen Informationen. Das heißt, online hat man kaum oder nichts Passendes gefunden, und allgemein war es wirklich schwierig, an Finanzinfos ranzukommen, auch wenn man nicht so gern über Geld spricht in der Schweiz. Heute, nur ein paar Jahre später, hat sich die Situation eigentlich um 180 Grad gedreht. Wir haben heute eigentlich kein Informationsproblem mehr. Wir haben eher ein Nachrichtenüberflutungsproblem in meinen Augen. Ganz viel Rauschen, und ich weiß gar nicht mehr als Einsteiger oder als Anleger oder als Mensch allgemein, welche Info soll ich überhaupt konsumieren, welche stimmt überhaupt und welche kann ich überhaupt berücksichtigen. Und künstliche Intelligenz, ChatGPT und Co., ist für ganz viele Personen sicher ein tolles Tool. Das heißt, der Zugang ist plötzlich für alle quasi da. Die Programme sind kostenfrei in aller Regel, auch zugänglich. Und man sieht es in den Studien, wie du sagst, auch Grund Nummer eins oder Nutzungspunkt Nummer eins sind auch psychologische Themen, dass man ChatGPT nach den persönlichsten Dingen fragt, und da gehören natürlich auch die Finanzen dazu. Und da würde ich sagen, hilft die KI, weil sie wirklich den Zugang vereinfacht. Aber es gibt dann eben auch eine zweite Seite, gerade auch heute auf Social Media, beispielsweise, um das noch mit reinzunehmen. Heute habe ich vielleicht nach einem 30-sekündigen TikTok oder Instagram Reel das Gefühl, ich habe verstanden, wie Anlage funktioniert, und ich muss nur den MSCI World kaufen und alles passt. Aber das ist fast schon gefährlich vereinfacht, weil vielleicht nicht der gesamte Kontext beachtet wurde oder die richtigen Grundlagen überhaupt erstmal gestellt wurden. Und das sehe ich manchmal auch bei KI. Weil ich kann die KI vielleicht fragen, ich habe 10.000 Franken, wie kann ich die investieren? Dann sagt mir wahrscheinlich das LLM eine sehr intelligente, passende Antwort, die gar nicht so abwegig ist. Man kann dann eventuell auch die Quellen nachschauen, vielleicht steht da doch Schweizer Franken oder andere noch bessere Quellen. Und trotzdem hat die KI mir dann vielleicht nicht die ganz wichtigen Fragen in der Situation gestellt. Nämlich beispielsweise rauszuzoomen und mich zu fragen, hey Erik, für was wäre das Geld eigentlich jetzt gerade wirklich noch da, oder wie alt bist du und wer ist alles von deinem Einkommen, deinem Vermögen etc. abhängig? Und genau hier würde ich sagen, wäre eigentlich die Mischung spannend, dass man die KI vielleicht nutzt als leichten Einstieg, aber dann trotzdem immer wieder nochmal sich erstens selbst Gedanken macht, passt das überhaupt wirklich zu mir? Und dann vielleicht auch nochmal mit Menschen, Experten oder einfach anderen Vertrauten darüber spricht und sich das einordnen lässt.
Hast du eine Prompt, wo du sagst, hier ist deine Empfehlung mal initial reinzustellen, um genau so einen Eindruck zu bekommen?
Persönlich nein. Ich nutze KI extrem viel. Ich glaube aber nicht mehr so groß an das Prompt Engineering, sondern mehr der ganze Kontext. Und je länger man die Modelle nutzt, desto besser kennen sie einen. Ich muss aber sagen, ich nutze sie persönlich nicht für meine Anlageentscheide. Deswegen kann ich dir hier nicht aus der Praxis erzählen.
Okay, Erik, jetzt haben wir super viel gelernt über die Schweizer Anleger, wie sie ticken, auch die Entwicklung, die sie durchgemacht haben die letzten Jahre und wo du eben wirklich auch am Puls der Zeit warst. Aber richten wir den Blick nach vorne. Wenn jetzt du als Anleger wirklich nochmal bei Null starten würdest, heute Sommer 2026, du hast, sagen wir mal, 500 Franken im Monat, die dein Haushaltsbudget erlauben, einfach anlegen zu lassen. Was würdest du tun? Wo würdest du starten? Wie würdest du es angehen?
Für mich persönlich wäre die Antwort relativ klar. In meiner heutigen, jetzigen Situation würde ich mit 500 Franken ganz klar die Solid 3a nutzen. Die hatten wir vorhin schon besprochen. Das heißt, Wertschriftenlösung, 100% der Aktienanteil, durchziehen bis zur Rente und dann wird daraus über 1 Million Franken.
Das nenne ich doch mal ein Wort. Damit schließen wir heute den Wilby Investment Club. Ich denke, für euch war da sehr, sehr viel dabei. Vielen lieben Dank an Erik, der heute hier Sebastian. Gast war bei uns in Zürich. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder im Wilby Investment Club.
Ciao und bis zur nächsten Folge vom Wilby Investment Club. Dies ist eine Marketingmitteilung eines Wertpapierdienstleistungsinstituts. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, keine Empfehlung und keine Finanzanalyse dar. Finanzinstrumente sind mit Risiken verbunden und können zu einem Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Wenn wir über einzelne Finanzinstrumente oder Produktkategorien sprechen, erfolgt dies allgemein und ohne Berücksichtigung Ihrer persönlichen Situation. Bei Investmentfonds oder ähnlichen Produkten beachten Sie bitte die gesetzlich vorgeschriebenen Informationsunterlagen, insbesondere den Prospekt und das KID, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Frühe Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Durch das Anhören dieses Podcasts entsteht kein Vertragsverhältnis. Weitere Informationen und Risikohinweise finden Sie in den Shownotes.